Gut, ich würde mit uns gerne einen Text lesen, und zwar aus der Hoffnung für alle. 1. Samuel 17 könnt ihr ja schon mal suchen, Altes Testament. Da ist das Volk Israel, es wird bedroht von den Philistern und sie haben natürlich einen Riesenhelden. Ihr Mann, der alles schafft, Goliath. Goliath, etwa 3 Meter hoch, 3 Meter hoher Mann, langer Mann, überlegt ihr das mal. Da gibt es kein Bett mehr heute für, in Spanien schon gar nicht, die sind ja oft unter 2 Meter nur die Betten. Also so ein riesiger Mann. Und ganz Israel hat Angst vor diesem Mann. Sie haben Angst vor den Philistern und vor diesem Mann. Das ganze israelische Heer hat sich zurückgezogen, versteckt sich. Und dann kommt dieser kleine David. Also der Bayer würde sagen, er bringt seinen Brüdern mal was für die Brotzeit. Er bringt ihm mal was rüber und er sieht, alle sind deprimiert. Alle sind voll auf Schiene Pessimismus. Und er sagt, was ist hier los? Ja, wir sind arme Kerle. Wir sind schlimm dran. Da ist ein 3 Meter hoher Kerl mit seiner Armee und der will uns platt machen. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir haben Angst. Bibelleser kennen die Geschichte. Dieser David geht her. Schafft es schließlich, dass man ihm sagt, erlaubt, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Ein junger Mann, ein Jugendlicher, von dem man sagte, also für die Armee und für solche Sachen bist du eigentlich noch zu jung. Dafür taugst du noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Vielleicht hast du selber in deinem Leben Dinge, wo du sagst, das kann ich nicht, dafür tauge ich nicht. Das kriege ich sowieso nicht hin. Da müssen andere ran. Aber da war eine ganze Nation mit dem König Saul und diese ganze Nation sagt, wir haben keinen Plan mehr. Das Einzige, was wir haben, ist Angst. Und das Einzige, was wir wissen, wenn kein Wunder geschieht, dann wird uns unser Land genommen und wir werden ein fürchterliches Blutbad erleben und wir werden besiegt werden. Das ist, was sie wussten, was sie dachten. Und jetzt kommt dieser David, er bringt schließlich dazu, dass er also den König und noch die anderen überzeugt, sicherlich unter manchem Gespött und Gelächter, was will dieser kleine Knabe? Was will denn dieses Jüngchen schon ausrichten? Und vielleicht kommst du dir heute Abend auch vor, in deiner Situation, in der du stehst, wie kann ich es ausrichten? Du siehst, alles ist irgendwie aus dem Ruder geraten. Vielleicht hast du massiv dazu selber beigetragen, damit alles aus dem Ruder geht. Und du stehst da und sagst, ich weiß nicht, wie ich das wieder in Ordnung bringen kann. Ich weiß nicht, wie ich das wiederherstellen kann. Ich weiß nicht, wie hier Hilfe geschehen kann. Ich glaube an Gott, ich bete zu Gott. Ich weiß, ich bin richtig, die anderen sind falsch. Ich weiß all diese Dinge. Aber lass uns erstmal die Geschichte lesen. 1. Samuel 17, 41. Vielleicht lasst euch von der Hoffnung für alle das mal so ein bisschen über die Seele fließen. Auch, also David rückt dem Goliath entgegen und jetzt heißt es, auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Ich frage mich, was ein 3 Meter Mann noch so einen kleinen Schildträger braucht, aber gut, wahrscheinlich war doch eine Portion Feigheit in seinem Innern. Plötzlich bemerkte er David, Vers 42, also er sieht den David, der kommt entgegen, da kommt also Israel entgegen, Philister kommen entgegen und er sieht vorne an dieser Riesenarmee, da geht dieser junge Mann. Und dann pöbelt Goliath los. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er. Weil David noch sehr jung war, braun gebrannt und gut aussehend. hier spricht es nicht von mir, wirklich von David. Ne? Also nur, dass du es weißt. Okay, jetzt ist wieder... Okay. Vers 43 fährt er vor. Na, braun gebrannt, sagt ihr. Meine Frau sagt braun gebrannt. Naja, wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt, dann sehe ich schon bräuner aus. Okay, viele von euch gucken jetzt gerade ihren Arm an. Wie gefällt er dir? Okay, 43. Goliath brüllt weiter. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her! Ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, mit Lanze, mit einem Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Elberfelder sagt, ich aber komme im Namen des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Nicht mich, nicht das israelische Heer. Du hast gerade Gott verspottet. Heute noch, sagt David, wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Was es doch manchmal taffe Jugendliche gibt, nicht wahr? Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und ich werde dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder durch Schwert noch durch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Ich weiß nicht, wie es dir ergehen würde mit deinen 1,50 Meter bis 1,86 Meter. Da ist einer, der ist fast doppelt so hoch. Da könntest du wirklich aus dem Pfingstjubel singen, zum Himmel schaue ich empor, um seine Nasenspitze zu sehen. Das erinnert mich an eine Geschichte, da war ich noch sehr jung, noch unverheiratet, frisch gläubig, war mit meinem Pastor auf einer Konferenz. Sein kleiner Junge war da. Ich weiß nicht, war zwei, drei, also drei auf jeden Fall, konnte er gut sprechen und laufen. Rennen konnte er auch gut, das sehe ich heute noch. Und wir waren auf dieser Konferenz und es gab auf dieser Konferenz einen wunderbaren, lieben, netten Bruder. Und dieser Bruder, der war über 2 Meter hoch und er war breit. Da hätte ich wirklich sagen können, ich kann auch Schutz nicht beim höchsten Grad suchen, ich kann mich auch hinter ihm verstecken. Er war wirklich wie so ein Kleiderschrank und groß. Und der Pastor steht vorne, sein Sohn. Und jetzt kommt dieser Riesenmann den Flur entlang. Und der Kleine war irgendwo mitten drin, der war gar nicht beim Vater vorne, der war irgendwie auf dem Weg im Gang. Und er sieht, da kommt dieser Mann. Er dreht um, schreit, Papa, Goliath kommt! Und er rannte zu seinem Vater, umgriff den Schenkel seines Vaters. Aber dieser Riesenbruder, das war ein sehr sanftmütiger Mann. Also wenn ich über Goliath lese, dann denke ich an diesen kleinen Eggy. Dann denke ich an ihn, an den kleinen Egert. Papa, Goliath kommt. Ich weiß nicht, was bei dir passiert, wenn bei dir Goliath auftaucht. Mein Thema heute Abend ist, erledige deinen Goliath. Ich könnte es auch brutal sagen, schlag deinem Goliath endlich den Kopf ab. Erledige deinen Goliath. Wir lesen hier weiter. Er kam David entgegen. Und Vers 49 im Laufen nahm, also als Goliath, Vers 48 nochmal, als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Welch ein mutiger Junge. Er wusste, in wessen Namen er auftreten kann und Dinge tut. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Angesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann, wörtlich ihr Held, tot war, ergriffen sie die Flucht. Was machst du, was mache ich mit unseren Goliaths, die da so auftauchen? Oh ja, die Goliaths, die kommen schon. Die Goliaths kommen nicht nur zu dir, sie kommen auch zu mir. Diese Goliaths, die tauchen auf. Und sie meinen, sie können sich einschüchtern. Du musst wissen, dass der Feind immer wieder mit Einschüchterung arbeitet. In verschiedenen Bereichen. Der Feind arbeitet immer wieder mit Einschüchterung. Und die Einschüchterungsfelder sind sehr verschieden. Unsere Reaktionen darauf, wenn er einschüchtert oder einschüchtern will, sind auch verschieden. Ich denke so an meinen Dienst, ich denke an viele Gespräche, ich denke an viele Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und ich denke daran, wie Menschen im Alltag von ihrem Goliath überwältigt werden. Da taucht nicht eine sichtbare Person auf, die sich vor dich hinstellt, sagt, ich bin 3 Meter, am besten du haust ab und räumst das Feld. Nein, nein, das ist ganz anders. Das ist der Goliath deiner Vergangenheit. Es gibt Menschen, deren Vergangenheit, deren Misserfolg dessen, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, so groß ist, dass es unüberwindbar scheint. Das sind Menschen, die haben sich selber so ein Desaster geschaffen. Da gibt es andere, die durch den Strudel und durch Handlungen anderer Menschen in das, was sie erlebt haben und wo sie fast wie in einem Trauma ihr Leben weiterführen, dass diese Menschen, wenn du mit ihnen sprichst, es geht immer nur um dieses Thema. Die Sachen sind schon 20 Jahre alt. Die sind schon ganz alt. Aber wenn du ins Gespräch kommst, dann geht es nur um eins, was man mir angetan hat. Wieso kommt da keine Rache? Warum ist das so? Wo gibt es denn einen Gott? Man hat mich betrogen. Man hat mich hintergangen. Und das ist das, was man sieht. Sobald du mit jemandem manchmal sprichst, da ist nur diese Vergangenheit. Und diese Vergangenheit, wenn diese meine Vergangenheit nicht wäre, wenn dieses Riesending, wenn dieser Goliath aus meiner Vergangenheit nicht wäre, wenn ich das Furchtbare, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, wenn dieses Furchtbare nicht da wäre, dann könnte ich glücklich sein, dann könnte ich auch ein Leben mit einigermaßen Lebensqualität führen. Aber es ist bei jedem Gespräch oder bei jedem Gedanken oder Situation, kommt es hervor und dieser Goliath steht da. Das wurde dir angetan. Das hast du erlebt. Das ist die Schuld an dem Zustand deines Lebens, in dem du gerade steckst. Das ist dein Goliath. Und ich habe Menschen beobachtet, manchmal über Jahrzehnte, und sie werden diesen ihren Goliath nicht los. Sehr oft habe ich festgestellt, ist es, weil man selber Rache üben möchte. Sprich, man vergibt nicht. Rache. Ich werde erst zufrieden sein, wenn die, die mir das angetan haben, bestraft werden. Wenn die bestraft sind, wenn mir da auf diese Weise durch Bestrafung dieser Person Genugtuung geschieht, dann werde ich zufrieden sein. Glaube mir, du wirst nicht zufrieden sein. Denn dann wird der Goliath der Unvergebenheit aufstehen und sagen, wie konntest du nur so unbarmherzig sein? Du selber hast doch Gnade erlebt. Du hast erlebt, dass Gott dir alles deine Schuld vergeben hat. Wieso konntest du so auf Rache sinnen? Und der neue Goliath der Unvergebenheit und der Verzagtheit und Bitterkeit steht auf. Und man geht von Goliath zu Goliath. Gott ist heute Abend hier, um diesen deinen Goliath zu stürzen. Was Marita und ich in den Jahren unseres Dienstes immer wieder erlebt haben, ist dieser grausame, riesige Goliath. Und wenn wir das im Dienst anschauen, dann meinen wir nicht, er ist 3 Meter hoch. Da scheint es so, als wenn er wirklich 6 oder 7 Meter hoch ist. Das ist dieser Goliath der Eifersucht. Man vertraut dem anderen nicht. Wie viele Ehen werden zerstört durch Eifersucht? Statt dass wir uns die Gesinnung Christi zu eigen machen und sagen, ich will vergeben, so wie mir Christus vergeben hat, sind wir eifersüchtig. Wir achten auf jeden Blick, den der Mann, die Frau tut. Er, sie guckt jetzt bestimmt zu jemand anders. Und wir sind eifersüchtig. Und diese Eifersucht plagt uns so sehr, sie bestimmt unser Leben. Sie bestimmt unseren Aufstehen am Morgen. Sie bestimmt unseren Gang durch den Vormittag. Sie bestimmt unseren Tag beim Mittagessen. Diese Eifersucht bestimmt unseren Nachmittag. Diese Eifersucht bestimmt unseren Abend. Sie bestimmt... Und mit dieser Eifersucht gehen wir nachts ins Bett und wir schlafen mit dieser Eifersucht und wir haben keine ruhige Nacht. Wir sind unruhig, wir sind im Unfrieden, unsere Seele ist im Krieg, unsere Gefühle sind im Durcheinander. Es scheint so, als würde überhaupt die Welt nie wieder in Ordnung kommen. Es scheint, als sei alles in unserem Leben einfach nur zerbrochen und zerstört. Eifersucht ist ein Goliath, der Beziehungen zerstört, Gemeinschaften auf der Arbeit zerstört. Eifersucht ist ein Goliath, der Gemeinden zerstört hat. Eifersucht ist ein fürchterlicher, teuflischer Goliath. Und wir müssen uns entscheiden und sagen, ich will vor diesem Goliath nicht mehr stehen und meine Knie vor ihm beugen, sondern ich will diesem Goliath sagen, es ist Schluss, es ist aus, deine Zeit, dass du heute den Stein an deine Stirn gebohrt kriegst und dass dir dein Haupt abgeschlagen wird. Dieser Tag ist heute gekommen. Wenn ich heute Abend hier stehe und wenn wir hinterher miteinander beten werden, dann stehe ich hier, um heute Abend deinem Goliath den Kopf abzuschlagen. Möchtest du deinen Goliath loswerden? Ich bin hier, damit dieser Goliath geköpft wird. Es ist Schluss mit ihm. Er hat lang genug terrorisiert. Er hat dich lang genug in Defensive gehalten. Du hast lang genug in deinem Loch gesessen, ohne wirkliche Lebensqualität. Man könnte so viele Dinge aufzählen. Wenn ich daran denke, dass wir, gerade was uns angeht, wir glauben ja, dass der Herr Jesus Christus der Herr unser Arzt ist, nicht wahr? Glaubt das jemand, dass Jesus unser Arzt ist? Aber was geschieht wirklich? Was geschieht? Was geschieht uns, wenn uns der Hals juckt? Was geschieht, wenn auf einmal wir haben Magenprobleme? Oder was geschieht, wenn auf einmal das Herz rast und wir denken, jetzt kriege ich einen Infarkt? Und manche Menschen sind geplagt davon. Sobald irgendein Wehwehchen am Körper auftaucht, sobald irgendwo es zwickt oder wehtut, dann kommt dieser Goliath und sagt, pass auf, das kann chronisch werden. Pass auf, da sind andere dran gestorben. Pass auf, das wirst du nie wieder los. Pass auf, da müsste jetzt ein ärztlicher Eingriff geschehen. Pass auf, pass auf, pass auf. Und in diesen Situationen vergessen wir ganz, dass es da einen viel gewaltigeren, größeren gibt als jeden Goliath im ganzen Universum. Das ist nämlich unser Herr Jesus Christus. Er ist der Größte und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber dieser Goliath steht da. Er stellt sich vor uns auf. Was willst du denn, du kleines Menschlein? Weißt du denn nicht, dass schon viele an dieser Krankheit gestorben sind. Und dann bäumt er sich auf und wir erzittern vor ihm. Und wir haben Angst und wir denken, jetzt wird es mich auch erwischen. Wir haben Angst. Statt unsere Zuflucht bei dem Herrn zu suchen. Da gibt es andere Situationen. Weißt du, ich muss dir etwas sagen. Du glaubst doch nicht, dass ich ein Leben ohne Anfechtung lebe. Was meinst du, wie viele Goliaths ihr freches Maul im Laufe einer Woche auch aufreißen? Und sie stehen und sie plärren laut. Da gibt es den Goliath, der sagt, naja, du wirst sowieso bald sterben. Was machst du dann, wenn du auf einmal hörst, wenn dir gesagt wird, da kommt diese Stimme, da kommt es in deinen Gedanken, du wirst bald sterben. Was machen wir denn da? Wir haben das von unserem Bruder Nikolai gehört, vor einigen Monaten aus Russland, aus Moskau, wie er geschildert hat von diesem Herausforderung und dem Kampf des Glaubens da und wo es so aussah, wie als wenn keine Hoffnung da wäre, als würde es überhaupt kein positives Ende mehr geben. Und doch, auf einmal war das gute, wunderbare, heilsame, rettende Ende da. Aber was machen wir damit? Wir können uns diese Dinge anschauen. Wir können sagen, oh ja, wieso will der Heilige Geist mir was sagen? Also der Heilige Geist wird nicht zu mir kommen und sagen, Herbert, du stirbst bald. Sondern der Heilige Geist würde sagen, Herbert, du sollst leben und die Werke Gottes verkündigen. Das würde er sagen. Also da kommt die Stimme, oh, du wirst vielleicht bald sterben. Was ist meine Reaktion auf sowas? Sag ich, nein, das wird nicht geschehen. Ich brauche, Herr, gib mir dein Wort. Ich brauche jetzt nicht 65,7 Bibelverse zu zitieren. Weil sein Wort sagt, dass ich unter seinem Schutz bin und dass er bestimmt, wann ich von dieser Erde gehe. Er alleine bestimmt, wann ich gehe und niemand sonst. Er allein bestimmt, wann du diese Erde verlässt und niemand sonst. Er ist der Herr. Wenn er darüber nicht bestimmen könnte, dann ist er wirklich ein schwacher Gott. Und manche Leute denken auch immer wieder bei ihren Gebeten, hoffentlich habe ich das jetzt richtig formuliert, damit Gott das auch machen kann. Denn wenn ich es falsch formuliere, nicht richtig in der Glaubensordnung formuliert habe, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Und somit haben wir schon die ganz perfekte Ablenkung. Es kommt gar nicht mehr auf die Hilfe unseres Gottes an, es kommt auf unsere perfekte Formulierung an. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich es nur richtig gesagt hätte, dann müsste, wenn ich jetzt richtig gebunden hätte, hoffentlich habe ich jetzt auch alles richtig gebunden im Namen Jesu, hoffentlich habe ich auch keines ausgelassen. Heiliger Geist, erinnere mich, wo ich noch ein kleines Ritzchen ausgelassen haben könnte. Oh, Heiliger Geist, hilf mir, bloß, dass ich nichts übersehen habe. Der Heilige Geist sagt, ich bin dankbar, dass du so bemüht bist. Ich wäre echt aufgeschmissen ohne dich. Wir sind so eng manchmal. Und wir denken, wenn wir jetzt nicht genug gebieten, dann kann auch nichts geschehen. Weißt du, letzte Woche hat der Heilige, oder was, diese Woche hat der Heilige Geist mir etwas klargemacht. Sagt er, weißt du, Herbert, am Ende, vor dem tausendjährigen Reich, erstmal also nicht das Ende an sich, sondern vor dem tausendjährigen Reich, da gebietet keiner mehr groß rum, da macht überhaupt keiner mehr was. Da sagt Gott, meine Engel gehen her, sie sammeln alle Dämonen ein, inklusive Teufel, und stecken ihn in den Kerker. Da gebietet keiner, da formuliert keiner richtig, da macht keiner irgendwas. Hör mal, dieser Gott, der an diesem Tag, vor dem tausendjährigen Reich, alle Dämonen des Universums an einem Moment einsammelt. Meinst du, der wird mit ein oder zwei Kerlen in deinem Leben nicht fertig? Egal wie schräg du formuliert hast, hör auf deinen Glauben, auf deine Formulierung zu setzen. Mein Glaube geht an den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und du kannst prophezeien von 1. Mose bis Offenbarung, rückwärts und vorwärts. Du kannst es prophezeien und nichts erleben. Aber du kannst vielleicht ganz einfach zu stehen sagen, Herr, mir fällt nichts mehr ein. Aber ich glaube, dass du der allmächtige Gott in dieser Situation bist. Und dir vertraue ich. Und du, Herr, bringst das jetzt durch. Da kommt nicht der Heilige Geist und sagt, du hast aber viele Formulierungen jetzt ausgelassen. Das müssen wir jetzt nochmal rückgängig machen. Nein, nein. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist. Er ist allmächtig. Es kommt nicht auf unser ausgeklügeltes System an. Es kommt darauf an, vertrauen wir dem, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich sagte, Krankheit, es ist Versorgung. Du kannst all diese Dinge nehmen. Wenn ich daran denke, ich spreche mit Menschen, die von Ängsten geplagt sind, die nicht zur Ruhe kommen, die in Angst sind, Tag für Tag. Menschen, die denken, sie müssen ihr Haus, ihre Tür bewachen und sie sitzen Tag und Nacht vor ihrer Tür bis zum Umfallen. Und sie denken, wenn sie nicht vor dieser Tür sitzen, dann wird irgendjemand durch diese Tür kommen und mich ermorden. Und diese Angst haben sie. Diese Ängste haben sie, diese Ängste weinen sie, diese Ängste schreien sie. Sie sind betäubt bis an den Rand mit Medikamenten und es geschieht ihnen keine Hilfe. Und sie sind so festgefahren in ihrem Dilemma und ihrer Notsituation, dass ich da stehe und ohnmächtig bin und ich sage, Herr, mein Gott, wie können wir diesen Menschen nur helfen? Wie können wir ihnen nur helfen? Wie können wir sie nur in Freiheit bringen? Das ist so ein Goliath. Und wo ich dann sagen muss, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich komme nicht zu dir mit Schild, mit Schwert oder mit Speer. Ich komme nicht zu dir mit einem Wurfspieß. Ich komme zu dir mit einem Namen. Und das ist der Name, den wir haben, der Name Jesus, der über alle Namen ist im Himmel und auf der Erde. Und dieser, egal, ich weiß nicht, was dein Goliath ist, aber egal, was dein Goliath heute Abend ist, egal, was dich hindert, vorwärts zu gehen, ich nenne Goliath heute Abend das, was dich hindert, einen Schritt nach vorne zu tun, einen Schritt in Sieg zu tun. Was dich daran hindert, einen Schritt in eine bessere Lebensqualität hinein zu tun. Was dich hindert, glücklich zu sein. Was auch immer. Also, was ist dein Goliath, der da vor deiner Nase steht und sagt, hier kommst du nicht rüber, das ist mein Territorium. Weißt du, das kann er nur so lange sagen, solange wir unwissend sind. Und wir müssen jedem Goliath in unserem Leben sagen, ich komme zu dir in dem Namen des Herrn. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt nicht von meinen Formulierungen. Meine Hilfe kommt nicht von meiner Intelligenz. Meine Hilfe kommt nicht von meiner theologischen Ausbildung. Meine Hilfe kommt von dem Herrn und von ihm allein. Das müssen wir festmachen. Und so treten wir jedem Goliath in unserem Leben entgegen. Einschüchterung, er schüchtert ein. Bei Minderwertigkeit ist auch Einschüchterung. Einschüchterung, du bist nicht würdig, das zu tun. Du schaffst das überhaupt nicht. Und was sagt die Schrift? Es ist gelogen. Dieser Goliath belügt dich. Weil alles ist möglich, dem, der da glaubt. Dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. Und es ist kein Spruch, einfach mal für gute Tage. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Wenn ich über eine Mauer hüpfe, glaube mir Goliath, dann renne ich dich auch um. Mit meinem Gott gehe ich in den Sieg. Mit meinem Gott ergreife ich Autorität. Ich mache mich eins mit ihm. David, wie ging er mit Bedrohung und Einschüchterung um? Psalm 119, 23. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sind nach über deine Ordnungen, über dein Wort. David sagt, ich bin in Bedrohung. Da sind Leute, die sind stärker und mächtiger als ich. Die wollen mir den Garaus machen. Und David geht her und sagt, ich muss mal schnell in den Ordnungen nachschauen. Wie gehe ich mit so jemandem um? Und dann hört er einen Vers, den er dann schreibt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Das wollen wir nicht in Bedrohung hören. In Bedrohung wollen wir hören, hinter dir kommt einer, der hat ein großes Schwert und der haut jetzt zu. Aber der Vers sagt mir, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und wenn mein Gott mir hilft, dann ist das größer und mächtiger und wichtiger als jedes Schwert. Hallo? Größer, mächtiger, wichtiger. Psalm 27, Vers 3, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, bei uns sind es doch manchmal ein paar Leutchen, und die können einen aufregen. Ich kann dir sagen, was ich mich in meinem Leben schon über Leute geärgert habe. Du meinst, ich kann mich nicht ärgern? Oh doch. Ich sagte, auf Einschüchterung oder auf Bedrohung reagieren Leute unterschiedlich. Die einen ziehen sich zurück, sind eingeschüchtert. Ich bin der Typ, der geneigt wäre, jetzt im Fleisch aufzustehen und sage, du, ich hau dir jetzt was aufs Maul. Das ist meine. Also wenn mich jemand einschüchtern will, wenn mir jemand rankommt, meine Neigung ist, na dann komm doch mal her. Dann sollst du mich mal kennenlernen. Du kriegst so eine verbraten. Früher war mein Spruch, ist, wenn jemand mich bedrohte, da war ich noch nicht gläubig. Ich weiß nicht, eigentlich war ich gar nicht so mutig. Aber wenn jemand mich bedrohte, dann habe ich gesagt, geh mal raus, lauf dich schon mal warm, ich komme gleich. Ja. Ja. Oder es gab Leute, die kamen und Mensch, Herbert, ich hau dir eine aufs Maul, Herbert. Dann habe ich damals gesagt, das hat schon mal einer gesagt, nach dem graben sie heute noch. Ja. Also wie auch immer. Also das ist eher meine, also zurückzugehen, also wenn ich zurückweiche, mich zurückstelle, dann eigentlich nur, wenn ich merke, dass Menschen um mich herum betroffen sein könnten. Aber meine Natur, meine eigentliche Art wäre, du, jetzt macht's Bang. Jetzt macht's richtig Bang. Und weißt du, was das Gute an mir und auch an dir ist, oder an den meisten von euch, wir sind durch Cleansing gegangen. Und weißt du, und wenn du dann den Colt gezogen hast, ja, dann sagt der Heilige Geist, komm in Ausrichtung. Kennst du? Komm in Ausrichtung. Also ich muss sagen, von meiner Natur sitzt mir mein Colt sehr locker. Ja? Also er sitzt sehr locker. Aber, weißt du, komm in Ausrichtung. Und dann kommst du und, ja, ich weiß, jetzt sagst du, oh Mann, Herbert, zu dir komme ich überhaupt nicht mehr in die Seelsorge. Halleluja, jetzt habe ich viel Freizeit. Also, wie auch immer du das willst, also, ich fühle mich jetzt gar nicht bedroht. Vielleicht kann ich doch mal einen Grillabend machen bei mir zu Hause. Wie auch immer. Also, du verstehst manchmal. Also, es gibt, wir reagieren unterschiedlich. Der eine ist mehr eingeschüchtert, der eine zieht sich zurück, der andere sagt nee. Und ich muss sagen, weil ich erlebe in unserer Gesellschaft so viel Ungerechtes. Ich erlebe so viel Ungerechtigkeit. Ob es nun Behörden sind, sei es Jobcenter, ob es Richter sind, ob es Staatsanwälte sind, ob es Ärzte sind. Da ist so viel Manipulation und Ungerechtigkeit, also da genügt eigentlich nicht mehr ein Colt vom Menschlichen gesprochen, da brauchtest du dieses Schnellfeuergewehr von Django, er weiß, als er die Trommel drehte. Aber das ist nicht unser Kampf. Damit helfen wir nicht. Aber die Ungerechtigkeit ist groß. Da stehen Menschen auf und erzählen, wir sind für sie als Rechtsanwalt da. Und das erlebst du, wenn du Menschen beistehen und ihnen in ihren Nöten hilfst. Und dann kommt so ein Fallmanager oder sonstiger soll da sein und er soll eigentlich dir beistehen und dir helfen. Und er sagt, ich stehe ihm bei, ich bin wie ihr Anwalt. Und der geht und der, entschuldige, der ackert darum. Und dann habe ich dann einfach mal einen unterbrochen und ich habe gesagt, Sie verhalten sich aber nicht wie ein Rechtsanwalt, Sie verhalten sich wie ein Staatsanwalt. Nee, da muss wohl was falsch rüberkommen. Nein, ich sage, das ist der so. Ich wollte eigentlich sagen, Sie sind wie von der Stasi. aber dann wäre er vielleicht ganz beleidigt gewesen. Ich hatte neulich überlegt, ob ich diesem Beamten nicht einfach mal ein Päckchen Snickers vor die Tür stelle. Immer wenn dich der Hunger plagt, dann wirst du zur Diva. Iss ein Snickers. Es sagt die Werbung. Ich weiß, ich habe es nicht probiert, ich esse keine Snickers. Also wie auch immer, verstehst du? Also es ist schon, das ist es, was einem manchmal juckt. Und weißt du, was der Heilige Geist sagt? Du bringst keinen Snickers. Aber weißt du, wie ich bin? In einem Monat komme ich her. Wie ist das mit dem Snickers? Ich würde es ihm ja doch gern schenken. Ich würde es ihm ja doch gern bringen. Verstehst du? Nein, der Herr sagt, nein, du lebst in Ausrichtung. Wir kommen, Ausrichtung ist nicht so ein, warum gehst du so daher? Oh, ich bin gerade in Ausrichtung. Ausrichtung ist, ich reiße mich zusammen und sage, das, was ich eigentlich tun will, werde ich jetzt nicht tun. Ich richte mich aus. Hallo? Ich wollte dich jetzt gerade anschreien, ich spreche jetzt mal von dir, da ich ja nicht schreie. Du willst schreien und der Heilige Geist sagt, komm in Ausrichtung, sei sanftmütig. Und dann weißt du, dann kocht's in dir, die Zunge dreht sich noch. Du denkst gerade, du hast einen Topf Gulasch hinter dir. Und dann, ja, hallo Schatzi. Nein, du musst dich zusammenreißen. Ausrichtung heißt, ich bringe das, was ausrasten will, bringe ich in die richtige Ordnung. Ausrichtung, genau. Genau, richte dich aus. Also, der David, der hat gesagt, wenn sich ein Heer um mich lagert, Vers 3, 7, Psalm 7, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich so vertrauensvoll. Ich lade dich ein, ich lade uns ein heute Abend zu sagen, egal welche Situation in unserem Leben kommt, ich will dem Herrn vertrauen. Und wenn ich mich von Gott verlassen fühle, dann weiß ich, das ist nicht die Wahrheit. Weil er hat gesagt, ich werde dich niemals aufgeben. Ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Auch wenn, wie sagt der Liederdichter, wenn ich auch gleich nichts spüre von deiner Macht. Eins weiß ich, du führst mich doch zum Ziel. Ich weiß nicht, wie du mich zum Ziel führen wirst. Aber eins ist sicher, du bringst es zu einem guten Ende. Das ist es, was ich wissen muss. Ich bin vertrauensvoll. Psalm 3, Vers 7. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Wie geht der Gerechte mit Bedrohung und Einschüchterung um? Oder wie rät David ihm umzugehen? Oder er gibt dem Gerechten ein Musterbeispiel darüber, wie man mit Einschüchterung, mit Drohung umgeht. In Sprüche 18, Vers 10 sagt der Salomo, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Das ist doch das wunderbare, herrliche. Der Name des Herrn und der Herr selber. Wo ist denn der Herr? Wenn du in deinem Alltag unterwegs bist, wo ist der Herr? Wo ist Jesus? In uns. Er lebt in uns, oder? Wohnt er in uns? Wenn wir ihn aufgenommen haben, wohnt er in uns. Ich muss nicht laut rufen, ich muss nicht laut schreien, ich muss nicht auf die Suche gehen. Ich weiß, er ist hier. Er ist hier. Und so, der Name des Herrn ist eine starke Festung, der Gerechte. Sind wir gerechtfertigt? Sind wir Gerechte Gottes, die wir an ihn glauben? Ja. Der Gerechte flieht dorthin. Wir sind geneigt, so wie ich, vielleicht zu sagen, jetzt komm, kriegst was auf Auge vielleicht. Der andere sagt, ich verstecke mich im Keller. Beides ist nicht richtig. Beides ist nicht in der Ordnung. So, und deshalb, wir müssen zum Herrn gehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, er sagt, da ist die Sünde, die uns jeden Tag umstrickt. Es ist so, sie will uns einlullen, sie will uns taub machen und widerstandslos machen, so dass wir schließlich fallen und so weiter. Da ist die umstrickende Sünde, die versucht Stricke um uns zu legen, damit wir gefangen werden. Und dann sagt der Apostel, sagt er, lasst uns aber wegschauen von dieser umstrickenden Sünde. Lasst uns, bei uns in der Übersetzung steht, lasst uns aber hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Griechische sagt, schau weg, da ist hier die Sünde, sie umstrickt mich, jetzt ist sie mit mir Angesicht in Angesicht, das versucht mich, nein, ich darf es nicht, aber ich will doch, ich sollte aber nicht, aber doch, eigentlich wäre es ja. Also man, die Sünde fängt an mit dir zu diskutieren und dich einzuspannen. Und der Apostel Paulus sagt im Hebräerbrief, dreh dich weg, lass uns wegschauen auf Jesus. Lass uns wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Betrachte das nicht mehr. Schau dir das nicht mehr an. Komme ich gleich noch mit einem Bibelvers dazu. Psalm 112, Vers 7 und 8. Der Gerechte wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Warum? Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mein lieber Gottesdienstbesucher heute Abend, ich wünsche dir, dass du eine Entscheidung triffst, auf den Herrn zu vertrauen. Ja. Jemand sagte mal, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Dann sagt jemand, dann entscheide dich zu glauben. Denn du hast dich ja auch entschieden, nicht zu glauben. Man hat sich entschieden, ich glaube nicht. Also kann ich mich auch entscheiden, ich glaube. Das ist eine Entscheidungssache. Ich entscheide mich, glaube ich oder glaube ich nicht. Dann entscheide dich doch zu glauben. Ich glaube Gott. Er ist vertrauenswürdig. Beständig ist Psalm 112, Vers 8, beständig ist sein Herz. Psalm 112, Vers 7. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut den Herrn. Fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Wir haben letzte Woche ein fantastisches Zeugnis gehört von unserem Bruder dort in der letzten Reihe. Verdacht, dieses Urteil auf Prostatakrebs. Und wir haben das Zeugnis letzte Woche gehört. Unser Bruder war also heute vor 14 Tagen hier im Gottesdienst. Wir haben ihn mit Öl gesalbt, wir haben gebetet. Er ging in der Woche darauf zum Arzt und der Arzt sagt, nichts mehr vorhanden, nichts mit Prostatakrebs. Du hast davor den Sonntag berichtet von deinem Zeugnis, von der Allergie, wo du einfach diese Medikamente da beitragen musst, um nicht in Lebensgefahr zu geraten. Und dann warst du hier zum Beten. Der Herr hat dich angerührt und du brauchst es nicht mehr. Du hast danach die Erfahrung gemacht, dass du diesen Stich bekommen hast, der dich eigentlich töten sollte, und du bist am Leben. Du sitzt ja heute noch hier. Ich hoffe nicht, dass es eine Fata Morgana ist. Oder ein Doppelgänger. Ja, das ist der Herr. Versteh, der Herr ist da. Höre ich eine böse Nachricht? Aber was ist, wenn du eine böse Nachricht hörst? Wenn der Nachricht kommt, sie haben Mittelohrentzündung, was weiß ich. Ihr Hals wird ihnen zuschwellen, wie es aussieht. Ich meine, Ärzte können wunderbare Botschaften verkündigen. Die können dir sagen, was mit dir in der nächsten Zeit geschieht. Also ich glaube mal, sie werden bald sterben. Und dann stehst du da. Und die meisten Leute sagen, okay, jetzt muss ich meine Beerdigungsvorbereitungen treffen. Oder man fürchtet sich. Aber die Schrift sagt, flieht zum Herrn. Wir haben diese zwei Zeugnisse, die frischen jetzt von den Sonntagen. Ich gehe hier nach vorne, ich gehe zum Beten, ich lasse mich mit Öl salben, ich gehe zum Herrn. Er ist mein Arzt, er ist meine Hilfe, er ist meine Rettung. Und der Herr bestätigt sich als der, der heilt von Krankheiten. Das schließt aber nicht aus. Und das dürfen wir niemals tun, wenn Menschen keine Heilung erleben. Oder wenn die Heilung sich hingezogen hat. Dann dürfen wir nicht mit so etwas kommen, weil dann werde ich wieder sehr sauer. Ihr wisst, diesen Django-Colt. Wenn Leute sagen, wenn du richtig glauben würdest, dann wärst du jetzt auch gesund. Du, dann bin ich schon auch mit meinem Colt, dann ist schon dieser Schutzbügel geöffnet. Weil das ist ja keine Hilfe, wenn wir so etwas tun. Da ist jemand, der ist in seiner Not. Der verzweifelt in seiner Not und dann kommen wir noch drauf und sagen, du hast keinen Glauben, du arme Sau. Ist das eine Hilfe? Das ist keine Hilfe. Sondern die Bibel sagt, dass wir mit Mitleid und mit Erbarmen und Barmherzigkeit kommen, um den anderen beizustehen. Hallo? Wenn du doch so einen starken Glauben hast, warum glaubst du dann nicht für diese Person? Hallo? Dann glaube doch. Aber halte bitte keine Vorträge, was die Person alles falsch gemacht hat. Denn in dem Zustand, in dem sie sich befindet, hat sie überhaupt kein Ohr für weitere Anklagen und für weitere Mängelbescheinigungen. Da hat sie kein Ohr für. und es wäre auch nicht Barmherzigkeit. Was sagt das Neue Testament? Sinnt auf das, was droben ist und nicht, was auf der Erde ist. Was ist auf der Erde? Diagnose, Sie haben Magengeschwür, Sie kriegen Krebs, Sie haben Allergie, nicht abwendbar, Sie müssen jetzt wirklich mit diesem Handicap leben, Medikamente, Spritze rein und Halleluja, weiter geht's. Nein, nein. So, das ist, was wir vor Augen sehen. Ich sehe, da ist ein lieber Mensch, den du am Leben sehen möchtest und du siehst, alles, was, da, was du siehst, ist, es deutet darauf hin, er stirbt. Und da sind Ehen, die sind so zerrüttet, sie sind so kaputt. Also ich muss sagen, ich brauche da schon einen riesen Glauben in manchen Bereichen, um überhaupt zu sehen, kann das überhaupt noch werden? Manche Dinge sind so schlimm, sie sind so verfahren, sie sind so aussichtslos vom irdischen Betrachten. So aussichtslos. Manchmal habe ich so gesagt, Herr, damit endlich Ruhe kommt in diese Situation, am besten ist, sie lassen sich scheiden. Ich sage, Herr, man hält's nicht mehr aus. Aber man darf ja auch mal stöhnen, nicht wahr? Aber dann besinnst du dich auf den Herrn und dann sagst du, aber Herr, bei dir sind alle Dinge möglich. Und ich bete, dass du Herzen überführst, dass du Menschen überführst, dass sie Frieden schließen, dass sie in Vergebung kommen, dass sie aufhören mit Eifersucht, dass sie aufhören mit diesen Dingen und aufeinander zugehen. Und dann schaue ich zurück auf die Jahrzehnte des Dienstes, die wir haben, meine Frau und ich. Und dann sehe ich die vielen Ehepaare, wo du sagst, da gibt's nur noch Scheidung. Und heute gehen sie Händchen haltend und küssend durch die Gegend. Das erbaut. Das erfreut. Weil es gibt bei Gott niemals so ein absolutes Ende. Und du musst, egal, ich sage einfach, du musst, ich weiß, es ist schon wieder ganz hart. Es ist fast, als würde ich dich quälen und vergewaltigen. Ich sage mal so, ich bitte dich, dass egal, wenn du in einer Situation bist, wo deine Ehe am Zerbrechen ist, als wenn die Welt auseinanderzubrechen droht, dann wende dich an den Herrn, und der Himmel und Erde gemacht hat, und sag, Herr, ich rufe zu dir für Wiederherstellung meiner Ehe, für Wiederherstellung meiner Familie, für Wiederherstellung meiner Finanzen. Herr, ich hänge in einem Desaster, ich hänge in einem Loch, ich weiß nicht, wie ich da herauskommen soll, aber du weißt, Gott, du hast mich schon einmal aus der Grube geführt und die zu mir gehören. Und es steht geschrieben, der dich aus der Grube geführt hat, der wird dich heute aus der Grube führen und er wird dich morgen aus der Grube führen. Jesus Christus gestern und heute und morgen derselbe. Und auf den stütze ich mein Vertrauen und nicht auf die negativen Erfahrungen der Vergangenheit. Und diese negativen Erfahrungen der Vergangenheit, sie brüllen uns an wie ein Goliath. Hallo, schlag ihn tot, diesen Goliath. Enthaupte ihn. Lass es nicht zu, dass er dein Leben bestimmt und manipuliert. Der Goliath, der vor dir steht und sagt, du wirst nie einen Mann kriegen, du wirst nie eine Frau kriegen, guck doch mal, wie alt du schon bist, da in dem Alter kriegt man doch keinen Lebenspartner mehr. Dieser Goliath lügt. Wenn dieser Goliath zu dir kommt und dich anbellt und sagt, das wird bei dir, du kriegst keinen Ehepartner, dann sag dir, Lügner, denn der Herr hat ihn schon für mich bereitet. Lügner, der Herr hat ihn für mich bereitet. Lügner, der Herr hat ihn für mich bereitet. Amen. Wir bringen den Goliath zum Schweigen. Hau ihm den Kopf ab. Lass doch nicht dauernd zu, dass er dich ständig volltextet. Dieser wilde Hund. Was ist droben? Schaut nicht, sind nicht, denkt nicht nach über das, was droben, drängt nach, was da, oder denkt nach auf das, was droben ist, nicht das, auf das, was auf der Erde ist. Auf der Erde ist, ich glaube, ich bin zu alt, ich kriege mich. Auf der Erde ist, ich glaube, ich werde dran sterben. Auf der Erde ist, meine Ehe kann nicht werden. Auf der Erde sind diese furchtbaren, schrecklichen Dinge, die wir anschauen und die uns anbellen. Aber der Kolosserbrief sagt, schau auf das, was droben ist. Und dann hebst du deinen Kopf, nicht zum Goliath. Dann hebst du deine Augen zu dem Herrn empor. Meine Augen schauen auf zu dem Herrn, von dem mir Hilfe kommt. Du hebst deine Augen auf zu dem Herrn. Und dann weißt du, er hat überwunden. Er ist allmächtig. Dann siehst du, dieser Goliath, der dich da anschreit, der scheint schon ganz schön mächtig zu sein. Aber wenn du deinen Blick nach oben, wenn du deinen Blick zu Jesus hinwendest, dann merkst du, da ist einer, der ist mächtiger. Dann merkst du, da ist einer, der ist stärker. Dann merkst du, da ist einer, der ist größer. Egal wie verfahren und hoffnungslos deine Situation ist, wir haben es mit dem zu tun, bei dem kein Ding unmöglich ist und dem ich vertrauen kann. Dieser Herr, egal was mir geschieht, egal was mir geschieht und was dir geschieht, du musst etwas in deinem Herzen festmachen. Gott ist absolut gut und Gott macht nie etwas Verkehrtes. Gott trifft immer richtige Entscheidungen. Und sollte ich in meiner Situation sterben, dann war es gut, weil Gott es besser weiß, als ich es weiß. Gott weiß, was gut ist und Gott weiß, was richtig ist und Gott ist absolut gut. Das ist unser Anker. Und dann können wir auch sicheren Fußes durch das Tal des Todes schreiten und sagen, ich fürchte kein Unglück, Herr, wenn ich durch das Tal des Todes gehe. Denn du, Herr, bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und dann gibst du noch eine Party für mich, Herr. Du deckst mir einen Tisch mitten vor der Nase von Goliath. Mitten vor der Nase von Goliath. Lasst uns schauen auf das, was droben ist, auf den, der droben ist, der ist allmächtig. Der droben ist mächtiger, ihm ist alle Gewalt und alle Macht gegeben. Und was ist der, der auf der Erde ist? Der ist besiegt. Amen. Amen. Kolosser 2,15 sagt, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Weißt du, was im Grundtext steht? Ausgezogen hat er die Herrschaften und Mächte und hat sie bloßgestellt in der Öffentlichkeit. Das steht im griechischen Grundtext. Ausgezogen hat er sie. Weißt du, vielleicht hilft es dir demnächst, wenn dein Goliath dich anschnauzen will oder dir frech ins Gesicht kommt, dann guck doch mal von seiner Nase etwas runter und dann siehst du, er ist nackig. Weil Jesus hat ihn ausgezogen. Da steht so ein nackiger Goliath vor dir. Ich meine, der soll doch sich erstmal Klamotten besorgen, bevor er mit dir da rumfuhrwerkt. Ausgezogen hat Jesus die Fürsten und Gewaltigen. Und dann hat er sie öffentlich hingestellt und sagt, guckt euch an, diese Nackedeis. Ausgezogen hat er sie. Ausgezogen hat er sie. Ausgezogen. Und dann hat er einen Triumph in sie gehalten. Ihr wisst, dass der Triumphwagen, der Sieger ging her und neben dem Triumphwagen in Ketten gingen die Besiegten, die Ausgezogenen. Jedes Mal, wenn der Goliath dich anschreit, dann guck mal zurück, du bist ja mit Jesus auf dem Triumphwagen, dann schau zurück, dann weißt du, da laufen die nackigen Kerle in Ketten hinter dir her. Und immer wenn der Wagen mal stoppt, dann meinen sie, sie könnten sich nochmal kurz aufbäumen, aber sie sind besiegt, sie sind besiegte Feinde, ein nackiger Teufel. Ich will ihn nicht verspotten, tu es auch nicht, aber Gott selber sagt, ich habe ihn ausgezogen. Er ist nackig, Punkt, Ende, aus, Teufel, du bist nackig. Und du kriegst auch keine neue Klamotten. Da er nämlich nicht die Fähigkeit hat, Dinge zu erschaffen. Nicht mal seine eigenen Klamotten. Die Herrschaft und die Gewalt und die Macht, die er hatte früher, sein ganzes Outfit, mit dem er durch das Universum ging, das hat Gott ihm geschenkt, hat Gott geschaffen. Er ist dazu überhaupt nicht in der Lage. Er kann höchstens versuchen, irgendwo ein Feigenblatt zu nehmen und sich das vorzuhalten. Noch ein Vers. 2. Timotheus 1,7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Furchtsamkeit ist das Wort Mutlosigkeit, Feigheit. Sei nicht mehr feige, sei nicht mutlos. Ich weiß die Situation und ich spreche immer wieder, auch wenn ich spreche, spreche ich aus den verschiedenen Erfahrungen und Situationen meines Lebens. Und ich kann dir sagen, es gibt und hat viele Situationen gegeben, wo ich mutlos gewesen bin und dann doch wieder Mut bekam. Ich habe viele Situationen erlebt in meinem Leben, da war ich ohne Hoffnung, aber habe dann doch wieder Hoffnung gefasst, weil ich immer wieder aufschaute zu dem, der Hoffnung gibt. Und weißt du, ich weiß etwas, solange ich auf dieser Erde bin und du auf dieser Erde bist, so lange wird das so weitergehen. Er wird uns anfechten, er wird uns anbrüllen, er wird da sich aufplustern und er wird mit neuen Machenschaften kommen, mit neuen Dingen, aber die Entscheidung treffen wir, ob wir den anschauen, den Goliath, oder den anschauen, der droben ist und der in unseren Herzen wohnt. Den lasst uns anschauen. Den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Letzter Vers. Jesus erklärt nachdrücklich, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Matthäus 28, 18. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Egal wie viele Goliaths sich in unserem Leben tummeln und in unserem Alltag uns begegnen, die Macht im Himmel und auf der Erde, die hat Jesus. Die Macht im Himmel und auf der Erde hat Jesus. Und die Offenbarung, Jesus kommt und erklärt dem Johannes, als er ihm die Offenbarung gibt, dann steht er auf und er lässt den Schlüssel rasseln und sagen: Hier, guck, Johannes, ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Was sagt das, wenn Jesus den Schlüssel des Todes hat? Der Teufel kann nicht einfach kommen, dich umbringen, weil Jesus hat den Schlüssel über deinem Leben. Er hat den Schlüssel über deinem Leben und über das Totenreich. Wenn der Teufel kommt und du bekommst ein Totenreich und kommst mal ins Gericht, dann weißt du, nein, das ist gelogen, denn mein Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Und ich habe ewiges Leben. Das weißt du. Das wissen wir. Ihm ist gegeben. Jesus sagt: Leute, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und als ich die Tage, als der Heilige Geist mich so erinnerte daran, dass am Schluss der Herr Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich, packt den Teufel, packt seine Obersten, packt die ein Drittel der Engelswelt, die werden einfach mit einem Schwung gepackt und kommen alle ins Loch. So mächtig ist dein Gott. Und noch viel mächtiger. Und was macht er nach dem tausendjährigen Reich? Er hat ja gesagt, ich werde einen neuen Himmel und neue Erde machen. Dann spricht er ein Wort und auf einmal das ganze Universum rollt sich zusammen, was wir so kennen als Universum, rollt sich zusammen wie ein Buch. Und alles ist auf einmal leer. Und alles ist nur noch im Licht Gottes. Und dann erscheinen Throne im Universum, heißt es. Und dann wurde Gericht gehalten. Und dann wurde die geguckt, für alle die, die verloren sind, nochmal geschaut, ob sie im Buch des Lebens geschrieben sind. Und dann wurde ihnen bestätigt: Guck, du hast zu Lebzeiten nicht dafür gesorgt, da im Buch des Lebens zu stehen. Und dann wurden sie in den Feuersee geworfen, wo auch der Teufel und der Antichrist und der Teufel, seine Dämonen, der Antichrist schon sind. Wir wisst ja von der, die Bibelleser wissen von der Schrift, die ersten, die in die Hölle kommen, ist der Antichrist und der falsche Prophet. Der zweite ist der Teufel und seine Dämonen. Dritte sind die unerretteten Menschen, die Jesus und Gott ablehnten und sich gegen ihn entschieden haben und gegen ein Leben mit ihm entschieden haben. Die kommen dort in dieses Totenreich. Nachdem das ganze Gericht gehalten ist, dann spricht Gott ein Wort und auf einmal im Universum erscheint eine neue Erde. Und diese Erde, die werden wir bevölkern. Die werden wir bevölkern. Weißt du, sollte dieser Gott mit ein paar Dämönchen oder Goliaths in deinem Leben nicht fertig werden? Ich glaube ja. Aber eins ist mir aufgefallen in den letzten Wochen. Es ist meistens so, dass wir ihm nicht vertrauen. Wir denken, er wird es nicht tun. Wir vertrauen ihm nicht. Und David sagt: Ich vertraue ihm. Und wisst ihr, das ist auch eine Entscheidung. Genauso wie es eine Entscheidung ist, nicht zu glauben, oder auch eine Entscheidung ist, zu glauben, so ist auch eine Entscheidung: Herr, ich vertraue dir. Und der Goliath wird so laut brüllen, dass du zurückschreien musst: Ich vertraue Jesus, ich vertraue dem Vater, ich vertraue meinem Herrn, ich vertraue meinem Herrn. Und der Goliath brüllt und sagt: Du wirst runtergehen. Ich vertraue meinem Herrn, ich vertraue meinem Herrn. David sagt: Ich vertraue ihm. Er hat mich gerettet vor den Löwen, er hat mich gerettet aus vielen Situationen. Er hat mir geholfen. Sollte meinem Gott etwas unmöglich sein? Nein. Und deshalb, es gibt Situationen, die würden wir gerne erbeten von Gott und auch sagen: Herr, ich hätte es gerne so und so. Und es scheint so manchmal, als wenn es gar nicht so geschieht. Aber etwas ist mir klar geworden. Gott ist absolut gut und er wird immer das Richtige tun. Und ich muss mich nur entscheiden, ihm zu vertrauen. Und wenn ich mich entscheide, ihm zu vertrauen, wird mein Herz zur Ruhe kommen. Es wird vielleicht in Bereichen von Verlust in Trauer sein, auch eine Zeit. Aber auch in der Trauer werde ich dir vertrauen, Herr. Ich werde dich nicht loslassen, Herr. Ich vertraue dir. Das ist eine Entscheidung, das ist eine Glaubensentscheidung. ich vertraue dir. Amen. Erschlag dein Goliath. Kill dein Goliath. Und wenn wir jetzt zusammen beten, ich weiß, Zeit ist fortgerückt, aber wir wollen doch sehen, macht keine lange Seelsorge hier vorne. Wenn du zum Gebetsteam hier nach vorne kommst, dann komm einfach und sag, das ist der Goliath in meinem Leben. Ist es Krankheit, ist es Finanzen, ist es Ehe, ist Familie. Sag, Leute, das ist es. Und dann wird dieser Gebetspartner sich mit dir einmachen. Eins machen, ihr Gebetsleute, hört zu. Dann geht ihr mit dem, der zu euch oder der Person, die zu euch kommt, sagte, im Namen Jesu, heute enthaupte ich diesen Goliath. Heute erschlagen wir dich, Goliath, und wir sprechen Freisetzung aus im Leben dieser Person. Ich spreche Freisetzung aus in deinem Leben. Ich spreche Freisetzung aus für Heilung. Ich spreche Freisetzung aus für Wiederherstellung der Ehe. Sprecht es aus im Namen Jesu. Da müssen wir keinen langen Akt machen, keine langen Gebete. Versteht ihr? Zack, bumm. Wie viel Andacht hat David davor gemacht, bevor er den Stein geworfen hat? Gar nicht lang. Der hat den Stein genommen, während des Laufens, den Stein genommen, in die Schleuder, bang, in die Stirn, Goliath K.O. Tot. Also, erschlag den Goliath und schmeiß ihn heute aus deinem Leben. Stopf ihm das Maul. Amen. Sag deinem Nachbarn, du stopf dem Gaul. Nee, erschlag deinen Goliath. Erschlag deinen Goliath. Und ich bitte euch, wenn jemand da ist, sagt, ich brauche Seelsorge, und das können wir hier vorne nicht machen, aber dann machst du bitte, dann sagst du bitte der Person, deinem Gebetspartner, du, ich bräuchte eigentlich ein Seelsorgegespräch und Hilfe. Dann sag das, dann wird die Person jetzt für dich beten, aber dann werden wir einen Termin ausmachen, wo man einfach auch mit Zeit beten kann und nicht hier so zwischen Tür und Angel, um dir dann auch zu helfen. Okay? Und jetzt lasst uns rangehen und den Goliath den Kopf abhauen. Gabi? Ach, da bist du, genau. Was ist mit deinem Papa? Oh ja, komm, da beten wir mal zusammen. Streck mal eure Hände mit aus. Gabis Papa hat doppelseitige Lungenentzündung. Und das ist schon nicht so gut, das ist nicht in Ordnung. Aber weißt du, ich weiß ja nicht, was passiert. Ich führe das ja nicht auf meine Person zurück. Meine Mutter, da bin ich ja hin, weil es hieß, die stirbt. Und die hatte auch Lungenentzündung und die war ja eigentlich schon am Arrivederci sagen. Und meine Tochter Raffaela und ich, wir sind hin und am nächsten Tag war sie schon ganz fit. Ne? Da habe ich gesagt, Mama, weißt du, du bist ganz schön listig, du wolltest nur, dass ich dich besuche. Ne? Mal eben nach Ostfriesland fahren. Aber das zeigt, Jesus ist größer. Und wir beten jetzt für deinen Papa im Namen Jesu und wir sprechen über ihn Heilung aus und Wiederherstellung. Wir gehen an gegen diese Krankheit in dem Namen von Jesus Christus, dem Herrn, gegen diese Lungenentzündung. Und wir sagen im Namen Jesu, alle Entzündung wird jetzt eingekapselt, eingefangen und zugrunde gerichtet im Blute Jesu und im Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Im Namen Jesu alle Entzündungen, sie weichen jetzt, alle Entzündung verschwindet, gesunde Zellen, gesundes Gewebe bilden sich und Wiederherstellung geschehe jetzt bei deinem Papa. Wir sprechen aus Heilung für deinen Papa im Namen Jesu. Heilung für deinen Papa im Namen Jesu und wir im Namen Jesu zerstören wir diese Krankheit. Wir zerstören diese Lungenentzündung und wir sagen, Papa soll leben. Papa soll leben in Jesu Namen. Papa soll leben im Namen Jesu. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ihr vom Gebetsteam, kommt doch und dann betet mit der Lord. Wie gesagt, lass kurz nennen, was der Goliath ist und dann hau ihm den Kopf ab. Atma, du hast ja noch was gehabt. Okay, danke. Vielleicht ist es bei dir auch so. Ist das an, das Mikrofon? Mach dir das ein bisschen, Marita, ein bisschen lauter, dieses Mikro. Ein bisschen lauter. Also vielleicht ist es bei dir auch so, dass du, dass der Goliath dich so aufgerieben hat, dass du vielleicht schon so wie so ein glimmender Docht bist. Oder schon ganz geknicktes Rohr. Du denkst, jetzt kannst du nur noch abbrechen. Und vorm Gottesdienst hatte Serena da ein Wort.
Genau, also wenn das in deinem Leben so ist, dann sagt Gott dir, dass er dich nicht auslöschen wird, diesen Docht, sondern er wird dich heute beleben. Also es ist ganz klar ein Wort für dich, wenn das auf dich zutrifft, er wird dich heute beleben.
Also das heißt, dein Glaubensleben qualmt nur noch mehr oder minder. Dieses Glaubensleben qualmt. Und da ist kein Feuer mehr. Und Jesus sagt, wenn das bei dir so ist, er sagt, heute Abend werde ich das wieder neu entfachen und du wirst mit neuem Leben hier rausgehen, okay? Also wenn das so ist, der irgend so ein Goliath vielleicht deine Lampe ausgetrampelt hat, dann kommst du heute Abend her und sagst, jetzt wird vom Himmel her Licht angezündet und ich gehe brennend wieder aus diesem Haus. Brennend im Namen Jesu. Amen.